Ich weiß, es ist für euch ungewohnt, wenn ich hier mit Laptop erscheine, und es ist auch für mich vor allem sehr ungewohnt, aber der Drucker war hartnäckiger als ich. Also müsst ihr euch damit jetzt, ich hoffe, das wird nicht zu sehr störend sein. Mit der Taufe sind Martin und Ariane heute auch in unsere Gemeinde gekommen. Nun, das geschieht nicht so einfach automatisch. Wir haben sie schon vorher gefragt und haben auch darüber geredet, was es bedeutet, in die Gemeinde zu kommen. War vielleicht für Ariane vieles klar, aber für Martin, der hatte viel mehr Fragen. Und wie kommt es, dass in der Christenheit die Taufe mit einer Gemeindezugehörigkeit verbunden wird? Nun, nicht immer bei allen, aber sehr oft ist es so. Wenn jemand getauft wird in einer Gemeinde, gehört er danach auch in diese Gemeinde. Nun, der Ursprung des Ganzen ist eben in diesem einen Fest Pfingsten zu sehen. Dort haben wir heute schon gelesen, dass der Geist auf alle kam und dass viele getauft wurden. 3000. Mehr als 1000-mal so viel wie das von heute bei uns. Also das war wirklich eine Tauffeier vom Feinsten. Das hat es nicht mehr oft in der Geschichte danach gegeben oder auch nie wieder. Da hat Gott ganz viele, man könnte schon fast sagen, zusammengetauft in eine Einheit hinein. Und in einem gewissen Sinne ist genau das tatsächlich auf Pfingsten geschehen. Die Taufe des Geistes, Geistestaufe. Nun, ich möchte heute ein wenig mehr über den Geist sprechen, über den Heiligen Geist und sein Wirken. Ich möchte dieses Fest, wo wir daran denken, dass der Geist auf die Erde gekommen ist, zum Anlass nehmen, um einmal in diesen vielen Verwirrungen und Unklarheiten von vielen Christen, was der Geist denn nun tut und was er nicht tut, was war heute, ist der Geist heute immer noch so, wie er damals war, wirkt er zu jeder Zeit gleich? Wer ist das überhaupt? Und ich möchte heute ein bisschen mehr Klarheit hoffentlich reinbringen und das Ganze einmal systematisch darlegen. Wer ist der Heilige Geist? Was tut er? Auf diesem Gebiet herrscht tatsächlich sehr viel Verwirrung. Und es gibt sehr viele verschiedene Glaubensrichtungen, die aus der Geistestaufe etwas gemacht haben, was wir in der Bibel in der Art und Weise nicht finden. Viele Christen werfen vieles durcheinander und ich kann mir vorstellen, dass auch bei uns doch so manch einer da ist, der kein klares Verständnis darüber hat, was der Heilige Geist eigentlich tut. Was Jesus getan hat auf dieser Erde, auf Golgatha, das verstehen die meisten Christen relativ gut. Vielleicht können sie nicht alles systematisch darstellen, aber im Grunde wissen sie es meistens. Wenn es um Gott, den Vater, geht, dann haben die meisten auch noch ein relativ klares Verständnis, also von den Christen zumindest, die in der Bibel vertraut, mit der Bibel vertraut sind. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, gibt es selbst Christen, die schon 5-mal die Bibel gelesen haben und immer noch nicht wirklich wissen, was der da so macht. Ich hoffe heute mit der Predigt, und ich möchte sie systematisch aufbauen, ein wenig Klarheit in diese Durcheinander bringen zu können. Entsprechend habe ich auch eine sehr lange Gliederung aufgebaut. Wir werden uns erstmal das Wirken des Heiligen Geistes in den verschiedenen Zeitaltern anschauen. Und da gibt es Unterschiede zwischen dem Wirken des Geistes vor Christus, nach Christus, im Zeitalter der Gemeinde, und dann gibt es noch eine Besonderheit für die Zeit des Friedensreiches, also der Herrschaft Christi auf dieser Erde. Dann werden wir uns im zweiten Punkt das Wirken des Heiligen Geistes in der Errettung anschauen. Und wir werden uns in einem dritten Punkt 8 Werke des Heiligen Geistes in den Gläubigen anschauen. Das Wirken vom Heiligen Geist in der Errettung ist mehr ein Wirken am Ungläubigen. Und diese 8 Werke, die der Heilige Geist in den Gläubigen wirkt, ist eben das Wirken in den Gläubigen. So können wir das einteilen. Also einmal zeitlich, zu unterschiedlichen Zeiten wirkte der Geist im Allgemeinen so ziemlich das Gleiche und doch unterschiedlich. Und er wirkt in den Ungläubigen anders als in den Gläubigen. Wir werden uns einen Abschnitt aus Joel lesen, ein ganzes Kapitel mit geschlagenen 5 Versen. Joel Kapitel 3. Joel war ein Prophet, der zu den frühesten Propheten in Juda gehörte. Also Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Zacharia, Maleachi, all diese Propheten, die kamen später und noch viele andere dazu. Und es gab nur wenige Propheten, die so in seinem Zeitraum ein paar, wir nennen sie heute kleine Propheten, gewirkt haben. Ein Problem bei Israel war immer, dass sie zwar hier und dort, je nach Herrscher, immer wieder zurück zu Gott kamen und doch wieder abfielen von ihm. Und es schien, als seien sie überhaupt nicht in der Lage, endlich einmal Gottes Willen wirklich zu tun, endlich einmal dabei zu bleiben. Und es war tatsächlich so, sie hatten ein steinernes Herz. Sie waren widerspenstig. Was Gott von ihnen wollte, entsprach nicht ihrem Sinn. An Hesekiel sagt Gott die Botschaft, also er fordert, durch Hesekiel fordert Gott Israel auf, sie sollen sich doch endlich mal ein neues Herz besorgen. Wir haben das vor kurzem bei uns in der Familienandacht gelesen. Verschafft euch ein neues Herz. Gute Idee. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das, wenn wir erkennen, dass wir nicht zulänglich sind? Und schon durch Joel hat Gott damals folgende Vorhersage getroffen und Israel folgende Hoffnung in Aussicht gestellt. Joel Kapitel 3. Und nach diesem, also da geht es um das Endgericht, um das letzte Gericht, das Gott auf diese Erde bringen wird, wo Israel eben eine sehr entscheidende Rolle spielen wird und das eben auch dazu dient, um Israel zurück zu Gott zu bringen. Und dann schreibt Gott, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das ist das Endgericht. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Vielleicht kommt euch dieser Text bekannt vor, und in der Tat, Stefan hat ihn heute schon gelesen, weil Petrus sich auf diese Stelle beruft, als er seine Pfingstpredigt hält und erklärt, was denn hier geschehen sei mit dieser Ausgießung des Heiligen Geistes, wie wir sie nennen. Nun, Gott hat durch Joel schon gesagt, ich werde meinen Geist geben und er wird jeden Einzelnen in Israel so verändern, dass sie weissagen werden. Sie werden wie die Propheten wissen, was los ist. Nun, wussten denn die Menschen damals überhaupt, was der Geist tut? Denn sie hatten ja Pfingsten gar nicht erlebt. Also, sie hatten schon das Fest Pfingsten, Erstlingsernte. Aber sie hatten ja noch nicht das Wirken des Geistes in der Gemeinde erlebt und hatten noch keine Ahnung davon, dass Gemeinde überhaupt kommen sollte. Nun, wie hat der Heilige Geist damals gewirkt? Wie wirkt er heute? Gibt es Unterschiede oder ist alles gleich? Und ich möchte damit zum ersten Punkt übergehen. Der Heilige Geist hat in einem gewissen Sinn schon die gleichen Werke, die er immer tut, aber es gibt im Vergleich zwischen Altem und Neuem Testament oder zwischen diesen drei Phasen Unterschiede. Und diese Unterschiede, die möchte ich heute einmal aufzählen oder vielleicht sollte ich vorher einmal das Gleiche aufzählen. Wir sehen den Heiligen Geist von der ersten Stelle in der Bibel, 1. Mose 1, 1 und 2, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Bis hin zur letzten Stelle am Ende der Offenbarung heißt es, und die Braut und der Geist rufen, komm. Und wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und überall, wenn wir all die Stellen, wo der Geist wirkt, einmal aufschlagen, um systematisch zu untersuchen, was sind so prinzipiell die Kategorien, in denen der Geist wirkt, dann stellen wir fest, dass der Geist in der Schöpfung und Errettung und Veränderung der Menschen wirkt. Er wirkte sowohl in der Schöpfung dieser Welt mit, er wirkt aber auch in der Neuschöpfung eines einzelnen Menschen, also in der Neuschöpfung des Herzens mit, von dem Gott sagt, beschafft euch ein neues Herz. Und es ist dieser Heilige Geist, der dieses neue Herz gibt. Und wir merken auch, dass der Heilige Geist eine wesentliche Rolle in der Errettung der Menschen spielt. Es beginnt dort, dass er Menschen befähigt, Dinge zu tun. Zum Beispiel, er kam über die Richter und befreite die Israeliten von ihren Feinden. Er befähigte, Dinge zu tun, zu denen die Menschen sonst nicht fähig gewesen wären. Er kam auch über die Jungfrau Maria und sie wurde schwanger. Und er führt die Menschen zum Glauben. Dazu will ich später aber etwas Genaueres sagen. Also der Heilige Geist wirkt in der Schöpfung, allgemein in der Erschaffung, wenn Gott kreativ wird, wenn er Neues schafft, und auch in Errettung und in der Befähigung, Dinge zu tun, zu der der Mensch sonst nicht fähig wäre zu tun. Ganz grob solche drei Kategorien. Es ist nicht unbedingt umfassend und vollständig, aber das ist erstmal für ganz gut. Nun die Unterschiede. In der Zeit vor Christus wirkte der Geist immer nur in einzelnen Personen. Und das ist einer der großen Unterschiede im Vergleich zu später. Es gibt Fälle, wo der Geist mal in Gruppen war, zum Beispiel die 70 Älteste, die Mose einsetzte über Israel. Dann haben sie alle eine Zeit lang unter dem Einfluss des Geistes geweissagt. Und es gab auch andere solche Fälle, wo dann eine kleinere Gruppe von Menschen betroffen war. Aber es waren immer einzelne Menschen, in denen der Geist wirkte und vielfach auch nur sehr kurz für einzelne Sondersituationen. Es gab ganz wenige, von denen wir lesen, dass der Geist in ihnen war und auch blieb. Wir wissen von Saul, dass der Geist von ihm wich. Wir wissen von den Richtern, dass der Geist oft nur über sie kam für ein bestimmtes Werk. Wir wissen von denen, die an der Stiftshütte arbeiteten, sie bekamen besondere Befähigungen. Der Geist war mit ihnen, er befähigte sie, die Geräte in der Stiftshütte machen zu können, eben für diesen einen Zweck. Wir wissen aber von David, dass er den Geist hatte bis zum Schluss. Aber David betet nach seiner Sünde mit Bathseba, nach dem Ehebruch, nimm deinen Geist nicht von mir. Er hatte Angst, Gott würde den Geist von ihm wegnehmen. Er wusste, der Geist ist nicht immer in dem Menschen und es war damals so. Also der Geist wirkte vor Christus in einzelnen Personen und meistens zeitlich befristet. Es gab aber auch einige, die hatten ihn bis zum Schluss. In der Zeit der Gemeinde haben wir diesen besonderen Unterschied zur Zeit vor Christus, dass der Geist in einer besonderen Gruppe ist, aber in der gesamten Gruppe, eben in der ganzen Gemeinde. Jeder Gläubige, der sich zu Christus bekehrt hat und von neuem geboren ist, hat den Heiligen Geist. Also der Geist wirkt nicht nur an einzelnen Menschen zeitweise, sondern er ist in der gesamten Gemeinde, in jedem einzelnen Gläubigen weltweit. Und dadurch ist sie auch vereint zu einer Einheit. Und dann gibt es die Zeit der Regierung Christi, das sogenannte tausendjährige Reich. Und dort, das ist das, da wird dieses Kapitel von Joel 3, das wir hier gelesen haben, vollends entfaltet werden. Da wird es vollständig in Erfüllung gehen. Bei der Bei Pfingsten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, sagt Petrus, das ist es, wovon Joel spricht. Ihr könnt es gerne nachlesen. Er sagt nicht, das geschah, damit erfüllt würde. Er hat nicht gesagt, dass diese Stelle sich in Joel hier nun vollständig erfüllt hat. Nun, wir wissen, dass im Alten Testament die ganze Sache mit der Gemeinde unbekannt war. Es war in der Prophetie von Israel wie eine Lücke. Und wenn Gott den Messias verheißen hat und von seiner Ankunft sprach, wussten die Israeliten nicht und sie konnten es schwer erkennen, dass es diese Ankunft in zwei Bereiche geteilt würde. Jesus würde das erste Mal kommen, um zu sterben, und erst später ein zweites Mal kommen, um dann die Herrschaft anzutreten. Ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Beim ersten Mal wird er ausgegossen, aber eben nicht auf die gesamte Menschheit, sondern nur auf eine besondere Gruppe. Und beim zweiten Mal wird er vollständig ausgegossen werden auf die gesamte Menschheit, die dann in das Reich Gottes hineingehen wird. In besonderer Weise auf Israel, wenn ganz Israel gerettet wird. Ich möchte jetzt einmal kurz das Wirken des Heiligen Geistes in der Errettung darlegen. Das ist der zweite Punkt. Ich habe vorhin gesagt, dass der Geist in der Ungläubigen wirkt, um sie zur Errettung zu führen. Nun, wir können sagen, wir schauen einmal im Neuen Testament und im Alten Testament uns alle Stellen an, die über den Heiligen Geist sprechen. Alle. Und wir gucken einmal an, wie ist er im Zusammenhang mit der Errettung? Immer dann, wenn der Geist erwähnt wird und wenn irgendwo die Errettung auch mit erwähnt wird, dann schreiben wir uns das raus und gucken mal, wie das systematisch zusammenpasst. Und es lassen sich folgende Dinge erkennen. Der Heilige Geist überführt den Sünder. Das ist das Erste, was er tut. Das ist eine der Aufgaben, für die Jesus den Heiligen Geist auf die Erde sandte, für die er es auch versprach. Der Heilige Geist überführt den Sünder. Der ungläubige Mensch ist so eine seltsame Spezies, wie Benedikt Peters schreibt, dass ihm das Leben mit Gott überhaupt nicht interessiert. Ob er Sünder ist oder nicht, das interessiert ihn so gar nicht. Und er macht sich keine Gedanken daraus. Er ist blind für seine Sündhaftigkeit. Er kann es nicht erkennen. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, Licht hineinzubringen, zu erleuchten und diesem Sünder, diesem blinden Sünder, die Augen zu öffnen und ihn zu überführen, damit er erkennt, er ist Sünder. Nun, wenn der Heilige Geist aber nur überführen würde und dem Ungläubigen klar machen, er sei Sünde, dann würde der ja immer noch in seiner Sünde sein. Also ist der nächste Schritt, dass der Heilige Geist den Sünder zu Gott führt. Und der Sünder, man könnte das vielleicht sagen, das ist die Bekehrung. Er zieht den Menschen zu Gott, der Vater zieht ihn, der Geist wirkt durch das Wort Gottes an diese Menschen, um ihn zu Gott zu bringen und Glauben zu wirken. Und ein drittes, was wir sagen können, was der Heilige Geist tut, wenn der Mensch sich bekehrt, zeugt er ihn von Neuem. Das ist die Neuschöpfung. Und er erschafft dem Menschen ein neues Herz. Wir reden hier von einer Wiedergeburt. Also der Geist gibt ein neues Herz. Und deswegen sagt Jesus zu Nikodemus, niemand kann in den Himmelreich kommen, wenn er nicht wiedergeboren wird aus Wasser und Geist. Der Geist wirkt die Wiedergeburt. Und das ist das Werk des Geistes am Ungläubigen. Wenn nun der Ungläubige zum Glauben gekommen ist und er ist in die Gemeinde gekommen, dann ist das Werk des Geistes an ihm ein anderes. Er muss ihn ja nicht mehr zum Glauben führen. Und diese 8 Werke aus dem Neuen Testament, die sich herauslesen lassen, möchte ich einmal kurz mit euch durchgehen. Wenn wir alle Stellen im Neuen Testament, die über den Heiligen Geist sprechen, zusammennehmen und einmal schauen, welche Art von Werke der Heilige Geist tut, dann können wir uns all die einzelnen Werke am und im Gläubigen aufschreiben und wir kämen auf 8. Ihr dürft es gerne überprüfen, vielleicht kommt ihr auf mehr. Dann lasst uns darüber reden. Ich will nicht behaupten, dass Benedikt Peters und ich wirklich alles erkannt und gesehen haben. Wobei ich ja sehr viel von Benedikt Peters übernehme. Und würde ich etwas anderes erkennen, dann würde ich es mir ganz genau überlegen, ob ich es dann wirklich so sagen würde. Er ist schon ein Mann. Wenn er etwas gesagt hat, dann sollte man nicht zu schnell was dagegen sagen. Nun, 8 Werke des Heiligen Geistes. Wir wollen systematisch dran gehen. Das Erste, was wir erkennen können, ist, wir empfangen den Heiligen Geist. Das ist das, was Petrus, all die anderen Jünger an Pfingsten bekamen. Sie bekamen den Heiligen Geist. Und jeder Gläubige, wenn er gläubig wird, bekommt den Heiligen Geist. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir den Heiligen Geist bekommen. Wer gläubig wird, bekommt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird aus Gnade gegeben. Nach Gottes Willen. Wir können ihn uns nicht nehmen. Es gibt nirgendwo in der Bibel eine Stelle, die darüber spricht, dass wir um den Heiligen Geist beten müssen, nachdem wir gläubig geworden sind. Dass wir ihn gläubig geworden, wiedergeboren seid, noch nicht, weil wir den dann erstmal noch nicht haben, dass wir den darum beten müssten. Wir haben das vor längerer Zeit im Epheserbrief bereits durchgenommen. Es heißt in Epheser 1, Vers 13, in ihm, also in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, der Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Nun, hier geht es um die Versiegelung, aber hier ist der Zeitpunkt genannt, als wir gläubig wurden. Als Petrus bei Cornelius war und dort den Ungläubigen, den Heiden, das Evangelium verkündete und sie das Wort hörten und glaubten, fiel der Heilige Geist auf sie. Und wir sehen an vielen Stellen, dass der Heilige Geist gegeben wird, wenn wir gläubig werden. Wir empfangen den Heiligen Geist durch die Verkündigung vom Glauben. Es gibt gleich mehrere Stellen, die darüber sprechen, in der Apostelgeschichte 10, 44 oder auch Galater 3, 2. Und das zeigt uns, wie wichtig die Verkündigung aus der Bibel ist. Die Verkündigung von Gottes Wort bewirkt Glauben und dadurch kommt der Heilige Geist. Es ist nicht ein Ritual, es sind nicht Werke, es ist nicht irgendetwas Bestimmtes, was wir tun müssten, um den Geist irgendwie kriegen zu können. Aus der Verkündigung kommen der Glaube und auch der Geist kommt durch die Verkündigung vom Glauben. Das Zweite, was ich hier erwähnen möchte, ist die Wiedergeburt. Der Geist schafft ein neues Herz, er macht alles neu. Er zeugt uns sozusagen von Neuem, damit wir andere, neue Menschen werden, mit einem neuen Willen, mit einer neuen Zielrichtung. Die Wiedergeburt ist ein Werk Gottes. Wir können sagen, dass die Bekehrung die Tat des Menschen ist. Der Mensch bekehrt sich zu Gott, er tut Buße. Es ist seine Handlung, aber ein neues Herz kann er sich nicht nehmen. Gott gibt ein neues Herz. Gott schafft die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt geschieht immer aufgrund von Gottes Barmherzigkeit. Und der Heilige Geist wirkt die Wiedergeburt wiederum auch durch das Wort Gottes. Auch hier sehen wir wieder den Bezug zur Bibel, zu dem Wort Gottes. Jakobus 1,18 oder 1. Petrus 1,23 nachzulesen. Und durch die Wiedergeburt werden wir gleich auch Kinder Gottes. Wer von Neuem geboren wird, wird damit auch in die Familie Gottes hinein adoptiert. Epheser 1. Das ist das Werk Gottes in der Wiedergeburt. Ich gehe hier nur schnell rüber, aber ich finde, man müsste sich über jede dieser einzelnen Sachen einmal Gedanken machen, was das für uns praktisch bedeutet. Ich meine, jemand, der auf der Straße lebt und ins Gefängnis gehört, und wenn der dann von einem großen Statthalter oder von dem König selbst adoptiert wird und ein völlig neues Leben bekommt, das kann man nicht emotionslos einfach so hinnehmen. Aber das ist das, was Gott mit uns macht. Das andere, wovon wir auch lesen, ein dritter Unterpunkt, die Innewohnung des Geistes. Und das ist etwas Außergewöhnliches, was der Geist in den früheren Zeiten nicht gemacht hat. Wenn er in David war, wenn er in Josua oder Kaleb war, so wird nie gesagt, dass er in ihnen wohnte. Aber dieses Wort, das hier steht, bedeutet nicht einen vorübergehenden Aufenthalt, ja, so eine Notunterkunft, Flüchtlingswohnung oder wie auch immer, zwischenzeitliches Apartment, sondern wohnen, niederlassen, bleiben. Und es heißt hier eben, der Heilige Geist wohnt in uns und er nimmt unseren Leib als seinen Tempel. So wie Jesus im Tempel regieren wird, im tausendjährigen Reich, nimmt der Geist Gottes unseren Leib als Tempel. Deswegen gibt es Grund genug, auf seinen Leib aufzupassen und darauf zu achten, was wir mit ihm tun und wie wir mit ihm umgehen. Im Vergleich von Kolosser 3,16 und Epheser merken wir, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen soll. Also sagen wir einmal, das Wort Gottes und der Heilige Geist sind untrennbar und es gibt mehrere Bibelstellen, die genau das nahelegen. Jesus hatte seinen Jüngern auch versprochen, dass der Heilige Geist, wenn er kommt, in ihnen sein und bleiben würde. Und das drücken die Apostel in ihren Briefen mit diesem Wohnen aus. Übrigens wird dieses Wort für der Geist wohnt in uns entweder nur oder fast nur genau für diesen Zweck in der Bibel gebraucht. Dieses Wohnen, dass der Geist in uns wohnt und nicht für andere Zwecke. Eine vierte Sache, die der Heilige Geist wirkt an Gläubigen, ist, er versiegelt sie. Also wir Gläubige sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Nun fragt ihr euch vielleicht, was heißt das denn? Nun, wenn ihr eine Flasche kauft, dann ist sie versiegelt. Und man sieht an diesem Siegel, dass die Flasche ungeöffnet war. Sollte sie schon geöffnet worden sein und ihr würdet sie im Laden kaufen, dann seht ihr an dem gebrochenen Siegel, es ist kaputt. Wenn ein Brief versiegelt ist, dann kann man ihn nicht öffnen, ohne dass man das Siegel kaputt macht. Das Grab Jesu wurde versiegelt, damit keiner dran geht. Ein Siegel ist etwas, wo ich sage, ich versiegel die Sache, damit es sicher mir gehört, damit ich sicher sein kann, keiner geht dran. Dieses Versiegeln der Gläubigen mit dem Heiligen Geist ist sozusagen Gottes Garantie für seinen Sohn Jesus Christus. Diese Menschen, die ich dir als Braut gegeben habe, die Gemeinde, sie ist für dich garantiert. Sie ist für dich versiegelt, unantastbar. Keiner darf sie antasten. Für uns Menschen ist das eine Sicherheit, denn die Braut Jesu zu sein oder zu Gott zu gehören, ist eine gute Sache. Versiegelung ist also etwas, was an uns geschieht für Christus. Das Umgekehrte ist Unterpfand des Geistes. Das ist das fünfte Werk, das der Geist tut. Er sagt wiederum, für uns, aus unserer Sicht, ist der Geist wie ein Unterpfand, eine Anzahlung, eine Garantie dafür, dass der volle Lohn kommen wird. Und der volle Lohn ist in diesem Fall das Erbe, auch wiederum Epheser 1, Vers 14. Der Heilige Geist ist also eine Anzahlung dafür, dass du als Gläubiger dein Erbe im Himmel wirklich bekommen wirst. Du kannst dir dessen sicher sein. Und der Heilige Geist, der jetzt schon in dir wohnt, ist eine Unterpfand, also ein Pfand, eine Anzahlung, eine Garantie dafür. Das ist eine sechste Sache, die der Heilige Geist tut, das ist eine Salbung. Die Bibel spricht auch von einer Salbung mit dem Geist. Nun fragen wir uns vielleicht, was ist eine Salbung mit dem Geist? Nun, wenn ein Jude von einer Salbung sprach, dann sprach er von einer Einführung in ein Amt. Könige und Priester wurden gesalbt. In der Apostelgeschichte 10,38 lesen wir, dass beschrieben wird, Jesus wurde mit dem Geist gesalbt und dann ist er in den Dienst gegangen. Das heißt, Jesus wurde auch mit Heiligem Geist gesalbt und hat dann seinen Dienst begonnen. Könige, Priester wurden ins Amt eingeführt mit einer Salbung mit Öl. Deswegen steht übrigens das Öl auch oft bildlich für den Heiligen Geist. Und jetzt als Gläubige in der Gemeinde schreiben die Apostel uns, wir sind gesalbt mit dem Geist. Sprich, das, was er tut, wenn es um eine Salbung geht, heißt, er befähigt uns, unseren Dienst und unsere Aufgabe auszuführen. Nicht umsonst heißt es, dass der Geist die Gaben gibt, wie er will. Er befähigt uns. Und es heißt auch in der Offenbarung, dass wir ein Volk sind, das zu Königen und Priestern, ein Volk von Königen und Priestern für Christus auserwählt. Und das ist der Geist in uns, der auch gleichzeitig als Salbung für unsere Aufgaben, für unseren Dienst fungiert. Dann gibt es eine weitere Sache. All diese sechs, die ich bislang erwähnt habe und eine weitere, die später kommt, das sind Werke, die der Geist an uns tut, einmalig, für immer, also einmal geschieht es und das ist für immer. Und es gibt nie in der Bibel eine Bedingung, die wir leben müssten. Man könnte höchstens sagen, ist vielleicht der Glaube eine Bedingung, dass der Geist reinkommt? Ja, in gewisser Weise könnte man das vielleicht diskutieren. Aber ansonsten gibt es keine Bedingung von, wie wir leben müssen, was wir tun müssen, um dieses oder jenes Wirken des Geistes an uns zu erleben. Bedingungslos. Die Bibel spricht immer nur als Information. Das und das ist mit dir geschehen. Das und das ist so. Es gibt nie ein Imperativ, nie einen Befehl oder eine Anweisung, eine Handlungsanweisung. Aber wenn es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht, das ist eine siebte Aufgabe des Geistes. Wenn es eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist geben soll, dann ist das an Bedingungen verknüpft. Dann gibt es einen Befehl. Epheser 5, Verse 18 bis 20. Werdet erfüllt mit dem Geist. Und da wir jetzt nicht die Zeit haben, das alles auszuführen und ich das in den nächsten Predigten genau dieses sehr viel ausführlicher noch machen werde, möchte ich einfach Benedikt Peters zitieren, wie er das zusammenfasst. Er sagt, der Heilige Geist erfüllt den gehorsamen Gläubigen und sorgt dafür, dass die eigenen Wünsche und Ziele zurücktreten und der Wille und die Gedanken Gottes den Gläubigen regieren, also beherrschen. Vom Geist erfüllt sein heißt vom Geist regiert, beherrscht werden. Die Grundvoraussetzungen, um vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, sind Glaube und Gehorsam. Und in besonderer Weise Gehorsam. Und gerade in Epheser 5, 18 bis 20 werden wir lernen, was wir tun sollen und können, um mit dem Geist erfüllt zu werden. Aber es gibt auch andere Stellen, die uns dort weiterhelfen. All diese sieben Werke des Geistes geschehen an jedem Einzelnen individuell. An jedem Einzelnen geschieht die Salbung, die Innewohnung, die Erfüllung, das Bekommen des Heiligen Geistes, an jedem Einzelnen. Aber es gibt eine Segnung, ein Werk des Geistes, das an allen Gläubigen gemeinschaftlich geschieht. Also ein kollektives Wirken, eine kollektive Segnung, die wir empfangen können. Und das ist die Taufe des Geistes. Das ist das, was auf Pfingsten geschah. Jeder Evangelist beschreibt, dass Johannes der Täufer verheißen hat, ich taufe euch mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Jesus selber sagt es den Jüngern, bevor er in den Himmel fährt, wartet hier in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommen wird, bis ihr die Taufe des Heiligen Geistes empfangt. Apostelgeschichte 1,5. Und dann geschieht Pfingsten. Und nach Pfingsten wird es nur noch einmal von der Taufe des Geistes gesprochen. Und zwar, da erinnert Petrus daran, dass Jesus das gesagt hat. Und dann wird es in den Lehrbriefen nur noch einmal erwähnt von Paulus an die Korinther. Und er sagt folgenden Vers, 1. Korinther 12, 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und an die Epheser schreibt der Epheser 4, 4 bis 5, ihr seid ein Leib, ein Geist, eine Taufe. Mehrere der Bibelstellen, die über die Taufe sprechen, die sprechen davon, dass wir vom Geist in einen Leib hineingetauft worden sind, in die Gemeinde. Und alle Bibelstellen sprechen entweder auf ein zukünftiges Ereignis, das wird kommen, und nach Pfingsten gibt es lediglich den Rückblick als Feststellung, es ist geschehen. Paulus sagt, ihr seid getauft. Wir können daraus schlussfolgern, dass Pfingsten die Taufe des Heiligen Geistes war. Es war ein einmaliges Ereignis, das alle Gläubigen auf einmal in einen Leib hineintaufte. Dann könntet ihr vielleicht fragen, ja gut, die 3000 damals, das können wir verstehen. Aber was ist mit all denen, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende nachher gekommen sind? Und jeder wird, sobald er gläubig wird, ebenfalls in diesen Leib hineingetauft, mit der Geistestaufe. Aber es ist ein Ereignis, auf das man sich lediglich beruft als schon geschehen. Nicht eines, das jetzt jedes Mal neu geschieht. Nirgendwo lesen wir in der Bibel, dass dieses immer wieder neu geschehen würde. Jeder, der gläubig wird und in die Gemeinde hineinkommt, durch die Geistestaufe, durch die Wiedergeburt, kann sagen, ich bin auch einer von denen, die damals vom Geist zusammen hineingetauft wurden. Bei Gott gibt es keine Zeit. Nun, ich hoffe, einen kurzen Überblick systematisch gegeben zu haben, was das Werk des Heiligen Geistes ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein und andere sagt, das habe ich so noch nicht gesehen und ich schluck das auch nicht so einfach. Und ich habe für viele dieser Behauptungen auch nicht Bibelstellen genannt. Sie stehen da und ich habe sie alle. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Fragen zu dem Werk des Heiligen Geistes habt, dass ihr in der Bibel systematisch nachschaut. Es herrscht in der Christenheit in verschiedenen Strömungen sehr viele verschiedene verwirrende Praktiken und Lehren über den Heiligen Geist. Und wir sollten dort sehr vorsichtig sein. Vieles wird getan und gelehrt, zu dem wir in der Bibel keine Entsprechung haben. Vieles wird nur getan, weil man hier oder dort eine Aussage der Bibel nimmt, manchmal sogar aus dem Kontext reißt und oft sagt, wenn das dort so steht, dann schlussfolgern wir, dass man das und das meinen müsste oder denken müsste. Und daraus entstehen Praktiken, dieses so oder anders zu machen. Eine, vor der ich ganz besonders warnen möchte, ist, dass man sagen kann, ich bin Christ, bin gerettet, aber wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, ich bin erstmal Christ, aber ich habe dann noch nicht den Heiligen Geist. Wir können gerettet sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Die Bibel lehrt nicht, dass jemand, der gläubig geworden ist, keinen Heiligen Geist hätte. Dann könnt ihr kommen und sagen, aber Andreas, da gibt es eine Stelle, als die Samariter den Glauben annahmen, dann haben sie den Heiligen Geist nicht bekommen. Was machen wir denn damit? Damals kamen die Apostel, haben ihnen die Hand aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist bekommen. Ich möchte hier an zwei Dinge erinnern, ich habe nicht die Zeit, hier irgendwie genauer was zu sagen, aber zwei Dinge erinnern. Erstens, das war eine Ausnahme, die wir in der Bibel finden, die nie wieder auftrat. Wir können von solchen Ausnahmeberichten keine Regel für uns heute machen. Wenn du das tun willst, dann brauchst du noch ein paar mehr Bibelstellen, die das auch lehren, dass man so handeln sollte. Mach nicht aus einem Bericht in der Geschichte, wo Gott eine besondere Situation gebraucht hat für etwas Spezielles, eine Praxis für immer und eine Schlussfolgerung, dass das immer so gemacht werden muss. Das ist immer gefährlich. Dann könnte ich dir einen Haufen Geschichten in der Bibel aufreihen und fragen, und warum machst du das nicht und warum machst du das nicht? Irgendwann bist du dann am Ende mit deinem Latein. Punkt 2. Hier ging es um eine besondere Sache. Das Evangelium breitete sich aus von den Juden an die Samariter. Jesus sagte, das Heil kommt von den Juden. Es ist geschichtlich sehr gut nachvollziehbar, warum Gott sagte, wenn die Samariter das bekommen, der Geist kommt zuerst zu den Juden. Das ist meine Erstlingsfrucht. Dass die Samariter dann tatsächlich als die Zweiten waren, denen das Evangelium verkündet wurde, und dass die Juden den Samaritern das Heil brachten und eben auch den Geist. Ich möchte nicht weiter darüber reden, das ist ein bisschen schwierigere Theologie, aber das ist eben ein Sonderfall, den wir heute nicht einfach übertragen dürfen. Es gäbe noch viel zu sagen, aber ich möchte euch ermutigen, auf der einen Seite schaut genau in der Bibel nach, was Gott über das Werk des Heiligen Geistes spricht, bevor ihr euch irgendwelchen Strömungen öffnet, die irgendwelche besondere Geistesgaben oder Handlungen, Gebete, was auch immer, ausüben. Und zum Zweiten ist euch hoffentlich, eine große Dankbarkeit ins Herz gekommen für all das, was der Geist in uns tut. Ohne den Geist wäre deine Errettung nicht sicher. Die gäbe es wahrscheinlich noch nicht mal vom Anfang. Aber selbst wenn du dann errettet würdest, sie wäre nicht sicher. Es ist das Werk des Geistes, dass du überhaupt zum Glauben kommst und dass du in diesem Glauben bleibst. Und wir sollten sehr, sehr große Dankbarkeit jeden Tag an den Tag legen, dass wir den Geist haben und Christus und Gott dafür danken, dass er uns gesandt hat. Und umso wichtiger ist die Ermahnung des Paulus, betrübt nicht den Geist Gottes, wenn er dich führt, wenn er dich zurechtweist. Betrübe ihn nicht, dämpfe ihn nicht, gehorche ihm und strebe danach, voll Geistes zu werden, erfüllt vom Heiligen Geist. Amen. Wir werden noch beten und dann bitte ich euch noch mal kurz Platz zu nehmen. Dann kommt noch das Nächste. Ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, in Jesu Namen möchte ich dir ganz besonders für den Geist danken, den du uns gegeben hast. Und es ist wunderbar zu sehen, wie viel er tut, welche Sicherheit er uns gibt. Und es ist überhaupt erstaunlich. Und immer wieder fiel mir bei der Predigtvorbereitung auf, dass du dein Wort gebrauchst. Also das heißt, dass der Geist dein Wort gebraucht, um diese verschiedenen Werke in uns zu wirken. Und das ist umso erstaunlicher. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort alle lieb machst. Und dass du jeden Einzelnen dahin drängst, dir gehorsam zu sein und voll Heiligen Geistes zu werden, damit wir erfüllt von Heiligen Geist deine Botschaft weitertragen und ein Leben führen, das dich ehrt. Bitte, himmlischer Vater, und danke vielmals für deine wunderbaren Gaben, besonders die des Heiligen Geistes. Amen.